Meine Damen und Herren, ich danke auch für die Einladung und Einführung. Ich habe über die zweite Hälfte der Identität zu reden, das gestückelte Selbst, aber ich werde es nicht zusammenführen. Das ist natürlich ein Akt gewissermaßen auch der Selbstinszenierung, wenn Sie da gleich mein Buchtitel obendrauf stehen sehen, aber es ist das Selbst, die Maske der Bluff, und es ist nur deswegen so schön aufgelistet, weil das genau die drei Thesen sind, die ich Ihnen vortragen möchte. Das Selbst ist dabei nicht besonders weiterführend. Da stimmt alles, was Heiner Kolb bereits ausgeführt hat und was in der derzeitigen zeitdiagnostischen Literatur über Identität gesagt wird. Und dann geht es ein bisschen weiter über die Maske und Bluff, über Prozeduren gleichsam, wie Individuen mit diesem fragmentierten und erschöpften und so weiter selbst, was wir alles gehört haben, zurechtkommen. Also gut, die Frage, was bin ich, ist nicht nur diese alte philosophische Frage, es ist mittlerweile eine zentrale Frage für Jugendzeitschriften, für Frauen- und Männermagazine, für Manager-Ratgeber, für Marketing-Fachleute, für Psycho-Experten und sonstige Identitätsberater, die da so herumlaufen. Das heißt, die Frage, wer bin ich, wie lege ich mich an, als coole Figur, dynamisch oder besonnen, mit oder gegen den Zeitgeist, Karrierist oder Kritiker, lebensvoll oder resigniert, irgendwie anders, irgendwie originell, das ist gleichsam die besondere Frage. Identität, Individualisierung, Originalisierung, wir haben die Begriffe schon gehört. Diese spätmoderne Gesellschaft ist in dem Sinne eine individualistische, da sind sich alle Sozialwissenschaftler einig, als sie eigentlich den Menschen ansinnt, eine ganz eigene, originelle Identität auszubilden. Also nicht mehr die altvaterische Variante, so werden wir die Eltern und das möglichst schnell. Nein, ganz im Gegenteil, ganz was Eigenes werden, ganz was Besonderes werden, authentisch werden, sich finden, auf die Ich-Jagd gehen, die Epoche des individualistischen Bewusstseins. Wir haben das gehört. Das ist jetzt eine vertrackte Angelegenheit. Wie kommt man zum eigenen Selbst? Die großen Erzählungen von draußen sind weg. Wer glaubt noch an den Sozialismus, an das Christentum, an die Aufklärung oder an sonstige Dinge? Da draußen fliegen ein paar ideologische Fetzen durch die Gegend, und aus diesem fragmentierten Ding soll man dann irgendetwas zusammenbasteln, Patchwork verschiedenster Art. Systematisch bringt man es nicht mehr zusammen, also crazy, in irgendeiner wilden Art und Weise. Aber auf jeden Fall so, dass man auf die Innenwelt schaut. Wenn da draußen keine Haltepunkte mehr sind, wenn da alles sozusagen schwirrt und flattert, dann bin ich gleichsam auf mich selbst verwiesen, und das wird auch dann als Botschaft gleichsam allen gesagt. Du musst in dich hineinhorchen, in dich hineinkriechen, da hineintauchen, in der Hoffnung, dass du was anderes findest als ein finsteres Loch. Das heißt, irgendwas dazu Tage befördern. Und da wird dieses Individuum zu einer Bastelaufgabe. Aus diesen Fragmenten, die man da findet oder zuerst hineingesteckt hat oder so etwas, da muss man dann irgendetwas zusammenbasteln, was irgendwie einzigartig ausschaut, originell ausschaut. Man verlangt ja nach diesem innovativen, kreativen in irgendeiner Form. Selbst also wie Wirtschaftsmagazinen, das ist ein Wirtschaftsmagazin, kommt diese Botschaft natürlich ganz besonders zum Ausdruck, sei einzigartig, sei originell. Das ist etwas, was man den Jungen auch mitteilt. Spätestens mit 14, 15 haben sie gewissermaßen die Frage zu stellen, wie bin ich, wie lege ich mich an, wo komme ich her, wo gehe ich hin oder sonstige Kleinigkeiten. Also diese Frage ist sozusagen entscheidend. Das Selbst, das dann rauskommt, ist meistens so eines in Baumarktqualität. Das heißt also, jeder sucht ein ganz originelles Balkongeländer fürs Wochenendhaus, und am Schluss haben alle das gleiche Balkongeländer drauf. Und wirklich ist es auch noch. Das heißt, das ist ungefähr das, was dann irgendwie rauskommt. Aber der Punkt ist, auffallen in irgendeiner Form. Das sind so einige Zusatzelemente, die auch schon bei Kolb angeklungen sind, irgendwie ganz besonders auffallen. Natürlich schon in irgendeiner Weise, dazu werden wir noch kommen, dass das nicht völlig daneben ist. Also die große Bankkarriere wirst du auf die Weise nicht inaugurieren. Das heißt, das kommt ja aber noch natürlich als Stück, Stückwerk hinzu und als Botschaft hinzu, schon irgendwie Aufmerksamkeit erregen, irgendwie diese Originalität soll ja schon irgendwie auffallen. Sehr häufig ist es eine konsumistische Identität natürlich, viel Narzissmus ist heutzutage damit verbunden in der Me-Generation. Alle diese Dinge gehören so quasi zum Repertoire, was man da derzeit sagt über diese Bastelaufgabe und diese Liquidität. Die Werbung natürlich arbeitet ganz intensiv mit diesen Dingen. Wenn man sich das mal auf diesen Aspekt hin anschaut, dann ist ein Großteil der Werbung hat dann nicht damit zu tun, dass uns irgendein tolles Produkt angepriesen wird, sondern damit, dass das Leben anders wird, dass die Person anders wird. Morgen kannst du ein anderer sein. So nur eines von vielen Beispielen, wo das am schönsten thematisiert wird, irgend so eine sehr teure Uhr, Patek Philippe, und da steht dann sozusagen quer, who will you be in the next 24 hours? Wer möchtest du in den nächsten 24 Stunden sein? Also direkter kann man es nicht ansprechen, dass du sagst, du brauchst dir nur diese Uhr umhängen und dann weißt du, wer du bist. Dann weißt du, wer du zumindest die nächsten 24 Stunden bist. Nette Lady. Aber so die Identitätskonstruktion, indem man sich die Uhr anhängt oder dann die Haare färbt, sonst irgendwas, irgendwelche Accessoires raufhängt, das ist natürlich das, was damit auch gemeint ist. Das hat nun immer diesen Aspekt der Befreiung, der wurde auch schon angesprochen. Wir sehnen uns zwar natürlich ein bisschen nach vergangenen Gesellschaften, wo wir so eingebettet und wo alles so sicher gewesen ist, aber in Wahrheit täten wir das keinen Tag aushalten, in eine derartige Gesellschaft wirklich zurückzukehren, wo einem dauernd alle auf die Finger schauen und wo man sozusagen kontrolliert wird und wo man sich nichts aussuchen darf. Natürlich sind wir alle längst drinnen in dieser befreiten Gesellschaft, in dieser fluktuierenden, die natürlich ihre Nachteile hat, die natürlich so quasi das Problem hat, jede Art von Geltung ist fragil. Wenn alles immer möglich ist, wenn du alles immer hinterfragen kannst, wenn nichts gelten soll, wenn auch die großen Systeme eben nicht gelten soll, wenn du immer sagen kannst, und das könnte ja ganz anders sein und man könnte es ja ganz anders machen, dann ist das halt sozusagen ein Problem der Sicherheit, ist ein Problem der überhöhten Erwartungen, die man hegt, und vor allem, du bist immer eigentlich der schuld ist. Weil du kannst ja auch nichts mehr auf Gott schieben oder auf das Schicksal abschieben, Schicksal gibt es ja nicht mehr. Wenn du das gestalten kannst, wenn du dein Leben, deine Identität gestalten kannst, dann bist immer du der Trottel, wenn es schief geht. Dann hast du eben was falsch gemacht, hättest das anders gemacht. Hättest was anders studiert, dann hättest du auch einen Job. Also es gibt gewissermaßen dann diesen Zuschreibungsmodus, die Aufladung dessen an den Einzelnen. Es ist auch natürlich ein asymmetrisches Verhältnis, das irgendwie ein Koordinationsproblem schafft. Jeder will spontan sein, jeder will sozusagen selbstständig immer konkret entscheiden können, was gilt, was nicht gilt. Ist natürlich ein Problem, weil die meisten, die spontan sein wollen, brauchen andere Leute, die zu dem Zeitpunkt, wo die spontan sein wollen, nicht spontan sein dürfen. Wenn du sozusagen spontan am Sonntag etwas machen willst, essen gehen willst, dann brauchst du da eine ganze Menge Leute, die nicht spontan sind am Sonntag, sondern die zuverlässig etwas herrichten. Das heißt, das Problem natürlich in einer spontanen Gesellschaft ist immer das, dass wir alle gerne spontan sein wollen, auch den Anspruch erheben, spontan zu, aber immer quasi Dienstleister brauchen, die dann natürlich nicht spontan sein sollen. Das heißt, ich habe da ein Gestaltungsproblem und ein Koordinationsproblem zwischen den Menschen. Und natürlich, was auch schon genannt wurde, die Verunsicherungskomponente. Individualismus, Spontanität verschafft Freiheit, aber das hat alles seine Kosten in Sachen Sicherheit und so weiter. Aber jetzt komme ich schon, nachdem das erste ja sozusagen schon eine bekannte und abgehandelte Geschichte ist, schon also zum zweiten Aspekt, zur Maske. Und da mache ich jetzt ein wenig eine Kurve. So originell, so individuell sind wir das wirklich. Wenn wir durch die Straßen spazieren, wenn man mit Bekannten plaudert, wenn man durch die Zeitschriften blättert, dann kann man nicht den Eindruck gewinnen, dass man überall so ganz originelle Menschen trifft. jeder Einzelne ganz anders als die anderen. Gehen wir auf die Straße, allein schon die äußere Dekoration, die Modeerscheinungen, alle kommen gewissermaßen mit dem gleichen bauchfreien T-Shirt einher, mit dem Ringel im Nabel und jetzt sind wir mit den gleichen Tattoos noch drauf, den gleichen Nike-Patschen an den Füßen und sonst etwas. Und auch die Meinungen sind nicht so wahnsinnig originell, die wir so zur Kenntnis nehmen. Das heißt, klarerweise kann das auch nicht ganz so sein. Sind ja alle überfordert mit dem Originalitätsaufbau. Es geht ja auch um einen verstehbaren Austausch von Signalen. Es geht ja darum, dass ich den anderen erklären können muss, wie originell ich bin. Und dazu muss ich gleichsam Signale senden, muss ich mich dekorieren auf eine Art und Weise, dass die anderen ganz genau verstehen, wie originell ich bin. Und das ist dann nicht sehr originell, weil wir da eine gewissermaßen gemeinsame Sprache entwickeln müssen, einen gemeinsamen Code entwickeln müssen. Und der lautet zum Beispiel, dass man heuer ein bestimmtes Modell von Nike trägt, wenn man ganz originell sein will, sodass alle, die ganz originell sein wollen, Nike tragen und wir haben alle Nike und haben alle das Gefühl, ganz originell zu sein. Das ist sozusagen ein interessanter Punkt, auf den ich dann noch etwas später hinkommen werde. Das heißt, es ist in sehr vielen Dingen doch eine Art von konformistischer Individualismus, wo wir nicht so sehr unsere Unverwechselbarkeit zur Schau stellen, sondern auch natürlich eine Art von Funktionalität garantieren können. Wir sind ja auch in einer sehr komplexen Gesellschaft, sehr verflochten. Ich bin ja angewiesen auf funktionierende andere, gerade in dieser Komplexität. Wenn ich zum Frühstück sozusagen frische Semmel haben will, müssen 20 Leute gut funktioniert haben, damit die Semmel da sind. Das heißt, wir sind auch angewiesen aufeinander, dass wir gut funktionieren, dass wir sehr diszipliniert eigentlich in der großen Maschine unterwegs sind. Und das sozusagen wollen wir natürlich auch. Wir wollen es also nicht auskatapultieren aus dieser Gesellschaft völlig. Wir wollen eine Art von konformer Funktionalität auch plausibel machen, aber das Verbinden mit dieser Originalität, das ist in Wahrheit eine hochkomplizierte Angelegenheit. So ein angepasstes Genie sein, ein kontrollierter Innovateur, der Intendant, der ein echter Künstler ist, aber zugleich ein großartiger Kulturmanager, weil er die große Auslastung zustande bringt und ähnliches mehr. Also sozusagen diese Originalität geht mit einer Funktionalität einher, die schon einen Kompromiss der Extreme darstellt. Aber was machen denn zum Beispiel diese ganzen Zeitschriften? Das ist ein Punkt, wo diese Frage ja am stärksten thematisiert wird. Die ganzen dieser Zeitschriften, und es gibt ja noch viele andere, werden in hunderttausenden Exemplaren verkauft. Sie bringen also offenbar bei ihren Käuferinnen und Käufern etwas zum Klingen, finden dort Resonanz, sprechen etwas an und die Hälfte von den ganzen Zeitschriften widmet sich der Frage, wer bist du? Wie kannst du erkennen, wer du bist? Welcher Typus bist du? Das heißt, Zeitgeist-Zeitschriften, Lifestyle-Zeitschriften, Publikumsmagazine liefern sehr häufig so eine Typisierung von Persönlichkeiten, die gerade unter der Vorgabe vorgetragen wird, dass jeder Einzelne herausfinden muss, wie er ganz besonders originell und einzigartig ist. Und das machen die haben dann immer solche Tests beispielsweise, wo du herausfinden kannst, was du für ein Sextyp bist, das ist sowieso das Wichtigste. Welcher Urlaubstyp, welcher Wohnungstyp und so weiter, welcher Haustiertyp du bist. Das sind dann so 20 Fragen, die werden dann irgendwie abgefragt und dann weißt du sozusagen, nachdem du das beantwortet hast, welcher Sextyp vor allem, aber auch Haustiertyp du bist. Das sind ja keine dann ganz besonders ausgefeilten Fragen, sondern das spielt sich ja auf einer relativ einfachen Ebene ab. Wenn dort gefragt wird, dann, ob du gerne in der frischen Luft bist, dann ist klar, dass die Goldfische nicht das richtige Haustier für dich sind. Ne? So auf das läuft es ungefähr aus, aber jedenfalls ist das der Punkt, dass du eigentlich zufrieden sein musst, dich da in 4, 5 grobe Typen einzuordnen, was im Grunde schon wieder eigentlich eine sonderbare Spannung ist zu dieser Vorstellung der Individualität, der Individualisierung, der Einzigartigkeit, aber was offensichtlich eine starke und wichtige Krücke darstellt für die Leute, dass sie dann zumindest da so eine Typenbildung haben, wo sie einer von 4, 5 grob aggregierten Typen sind. Und das ist aber auch so eine der Geschichten, wo sich sehr schön zeigt, dass es eigentlich sehr, sehr interessante Muster für die Darstellung von Individualität gibt. Auch in unterschiedlichen Lifestyle-Gruppen sind diese Muster klar. Wie muss ich mich verhalten, damit ich anderen meine Einzigartigkeit beweise? Die Antwort ist einfach, ich muss mich so verhalten, wie sich alle verhalten, die ihre Einzigartigkeit beweisen wollen. Und auf diese Weise verstehen wir uns auch in unserer wechselseitigen Einzigartigkeit. Das heißt, da haben wir dann doch wieder Strukturen drinnen, Muster, Herr Kolb hat sie auch angesprochen, in denen dann klar wird, dass wir nicht so nur in einer Welt von Fetzen irgendwo herumrudern und nicht ganz wild nur irgendetwas zusammenglauben, sondern dass uns diese Muster ein Stück weit helfen, dann doch wieder so, Kohärenz ist ein starkes Wort, aber sozusagen ein Stück weit immer wieder tragbare Ebenen zu basteln. Ein Beispiel für solche Konformismen ist natürlich diese Identitätsdarstellung selbst schon, wo das, wie schon erwähnt, einerseits eine sehr stark konsumistische Identität ist, wo wir also diese verstehbare Eigenwilligkeit dann vorgeführt bekommen, wo das ja durchaus nicht ganz beliebige Angelegenheit ist, was man sich anzieht, wie man sich anschmiert oder wie man sich die Haare richtet, sondern wo man mit diesen Accessoires, mit diesen Mustern dann durchaus gewisse Stories kauft. Die Güter sind ja alle längst nicht dazu da, irgendwie Funktionalität zu liefern, sondern sie sind dabei, Identitätsstories zu liefern. Der Sportschuh steht dann für Fitness, die hilfige Inschrift auf dem Pullover transportiert Coolness. Eine neue Nespresso-Maschine sagt, dass wir mit der Zeit gehen und George Clooney mögen. Ein paar Swarovski-Glasscherben auf dem Handy machen deutlich, dass wir auch für den Glamour etwas übrig haben. Der Fairtrade-Kaffee macht uns zu mitfühlenden und kosmopolitischen Menschen und so geht es dahin. Alle diese Produkte sind ja stückweise Bastelstücke für die Identität und schafft eine neue Welt, schafft einen neuen Menschen. Das Duschgel befreit uns von den Belastungen des Alltags. Jedes Shampoo ist ein Stück Psychotherapie. Joghurt ist Schönheit pur und beseitigt Blähbauch und Sonstiges. Versicherung ist Unbesorgtheit. Die Fertigsoße garantiert eine glückliche Familie. Das klingt ganz nett. Es verändert aber in der Tat die Menschen und die Welt. Es sind ja auch alles das Geschichten, die keinen Platz haben für die List des Schicksals, für tragische Helden, für existenzielle Opfer, für komplizierte Konflikte, für vielschichtige Stimmungen, für ererbte Belastungen. Da gibt es in dieser Welt natürlich vor allem strahlende Menschen. Und das gehört natürlich zu dieser Identitätserzählung dazu, dass wir in der Welt der Sieger, in der Welt der Erfolge zu Hause sind, dass es Happy End gibt und Sauberkeit, gute Laune und Glück. Die Suggestion ist ja, dass die wirkliche Welt ein permanenter euphorischer Zustand ist und nicht diese abgeschlaffte Variante, die wir dann alltäglich erleben. Wer dann nicht andauernd euphorisch ist, mit dem stimmt sowieso was nicht. Er ist therapiebedürftig, aber dafür gibt es ja auch alle Sorten von Therapien und Therapeuten. Das heißt also, aber ich brauche in dieser Welt natürlich für alle diese Güter und Muster, brauche ich dann so etwas wie Darstellungskompetenz. Ich brauche ein ziemliches Know-how, damit ich weiß, wo welche Muster passend sind und welche Muster gerade inhaltlich das transportieren, was ich drüber bringen möchte, wie ich dieses Ich-Design gestalte, man wird so etwas wie ein, was ich da genannt habe, ein funktionstüchtiger Selbstentfaltungsvirtuose. Und das sozusagen geht natürlich aber mit dieser eigenartigen Geschichte einher, mit dieser permanenten Spannung zwischen dieser Einzigartigkeit und dann der Typisierung und den gleichen Mustern, die zwischen dem gibt es ja dann durchaus eine Spannung. Erst dann, wenn alle die gleichen Tattoos haben und alle die gleichen Haare und alle die gleichen Jeans und Nike-Schuhe, erst dann haben sie das Gefühl, ganz einzigartig zu sein. Das muss man mal drüber bringen. Und das muss man sozusagen den Leuten vermitteln, dass das funktioniert, dass diese zwei unvereinbaren Dinge zusammenkommen. Ähnliche Konformitätsmechanismen gibt es auch woanders, aber der zentrale Punkt ist, wie bringe ich also das zusammen, was da in eine unterschiedliche Richtung geht, Individualität, Einzigartigkeit, Genie, Selbstverwirklichung, auf der anderen Seite Konformismus, Anschlussfähigkeit, Funktionalität und die Antwort ist Bluff. Jetzt kommt der Bluff ins Spiel, wie kann ich diese Kluft überbrücken? Auch gewissermaßen, die ja in jedem einzelnen Menschen wohnt, in jedem einzelnen Brust wohnt. Das ist Bluff und das ist quasi die dritte These oder der dritte Teil, den ich an einigen Beispielen explizieren will. Die Bluff-Gesellschaft dieser Art heißt nicht, dass wir alle lügen oder so etwas. Das tun wir eh die ganze Zeit. Es ist auch empirisch gut belegt. Also es gibt empirische Studien, jeder lügt, also die untersten Werte liegen dort, dass jeder mindestens 10-mal am Tag lügt. Ne? Also es gibt noch andere Studien, die sagen, in jeder Stunde 10-mal. Aber wie auch immer. Das ist nicht die Frage. Es gibt ja auch eine ganze Menge von vernünftigen Lügen. Höflichkeit ist ja etwas, wo wir zur Hälfte zumindest permanent mit Lügen unterwegs sind. Man kann ja nicht sozusagen, wenn man die Nachbarin vor dem Haus trifft, dann ihr gleich sagen, sozusagen, jetzt treffe ich sie schon wieder, dabei wollte ich ihnen ausweichen. Das ist nicht der Fall. Sagen wir, oder man kann nicht permanent am Arbeitsplatz dem Kollegen dauernd ausrichten, eigentlich weiß ich eh, dass du ein fauler Hund bist, aber oder solche das ist nicht der Fall. Also es gibt ja diese Alltagslügen und diese Notlügen und alles das und Höflichkeiten, das ist eher eine Normalität, eine anthropologische und soziologische Normalität. Nein, die Bluff-Gesellschaft meint etwas anderes. Diese Art von Bluff, die diese Spannung überbrückt, mit Heuchelei, Inszenierung, Überredung, Theaterspielen, um diesen Widerspruch zu verschwinden zu bringen. Das ist eine Bluff-Gesellschaft, in der Bluff nicht nur akzeptabel geworden ist, sondern normal, wo er erwartet wird, wo er gleichsam als Leistung eingefordert wird. Schauen Sie sich die ganze Ratgeberliteratur an, die es da in allen Buchhandlungen gibt, Bahnhofsbuchhandlungen besonders, also wo quasi ein Coaching oder Consulting erfolgt, wie man sich zu präsentieren hat, damit man, also falls man mal mit einem Personalchef zu reden kommt, was beispielsweise schon eine adäquate Freizeitbeschäftigung ist, die ist eine sozusagen personalchef-kompatible Freizeitbeschäftigung und natürlich nicht das, was sie wirklich machen. Also wenn sie dort irgendwo hingehen und sagen, also ich hau mich am liebsten auf die Couch und schaue Actionfilme an, dann ist das nicht so das Richtige, sondern am besten irgendwas Gesundes, Sport oder so etwas oder Biogemüse anbauen. Aber wie auch immer, jedenfalls dort werden ihnen ganz klare Ratschläge erteilt, wie sie sich zu inszenieren haben, damit sie dort ganz gut ankommen. Ich habe irgendwann einmal, war ich bei so einer Auswahlkommission versehentlich dabei und dort war sozusagen irgendwie ein Betreiber auch einer sehr großen Personalberatungsfirma dabei und beim Mittagessen habe ich gesagt, aber mir geht das irgendwie auf die Nerven. Die einen haben so quasi ihre Phrasen da eingelernt und die anderen schauen irgendwie schlechter aus. der hat das ganz klar formuliert. Er hat gesagt, wer nicht weiß, wie das Spiel läuft, der hat sich damit auch schon disqualifiziert. Das heißt, wer nicht weiß, wie er auf die richtigen Fragen richtig zu antworten hat und was für Fragen da wahrscheinlich kommen werden und so weiter, das zeigt ja schon, dass er eigentlich nichts auf dem Kasten hat. Das heißt, also das, was da an Inszenierung aufgebaut wird, wird von dem allein schon als positive Leistung gewertet und als Asset gleichsam in diesem Vorstellungsgespräch. Das habe ich eine hochinteressante Mitteilung gefunden. Das heißt, und das ist irgendwie der Grund auch zu sagen, diese Art von Bluff ist so eine relativ normale Angelegenheit geworden. Er wird geachtet, erwartet, geschätzt. Wer nicht blufft, ist nicht ein ehrlicher Mensch, sondern das ist einfach ein Trottel, der nicht weiß, wie das Spiel läuft. Also diese Komponente unserer Gegenwartsgesellschaft wird hier angesprochen. Und jetzt so einige Beispiele noch aus dem Bluffleben. Ein Stichwort ist Bluff von Karriere, Gambling Society. Europa steht unter Druck, aber die Leistungsgesellschaft in gewissem Sinne wird eher abgebaut oder bröselt eher weg. In einer natürlich modernen Gesellschaft, Industriegesellschaft, konntest du Leistung noch leichter messen. Das sind die Schweißpunkte am Fließband. Inzwischen ist das ja so mit symbolischen Knowledge Workers und so weiter alles eine vage Geschichte geworden. Das heißt, erfolgreich bist du, der Erfolg ist es dann, das Geld ist es dann. Da muss dann wahrscheinlich Leistung dahinter stecken. Wie das Wirtschaftsleben zeigt, ist das natürlich nicht der Fall, aber fiktive Impressionsleistungen treten zunehmend als wahre Leistungen auf. Das heißt, die traditionellen beruflichen Kompetenzen beeindrucken nicht mehr, das sind irgendwelche Soft-Geschichten, Leistung ist flüchtig geworden. Man weiß nicht genau, welche Erzählungen nun eigentlich wirklich zählen oder nicht zählen. Bei den Jugendlichen scheint die Botschaft anzukommen in dem Sinne, dass denen schon zum Großteil klar ist, harte Arbeit, naja, das war einmal. Also ich meine, du kannst dich irgendwie durchwurschteln mit harter Arbeit und die Arbeitsmärkte sind ja nicht so lustig geworden. Aber in Wahrheit, dort, wo es drauf ankommt, wo du hin willst, dort, wo es wichtig wird, dort kommst du nicht durch harte Arbeit hin, das ist schon klar, sondern durch Verbindungen zu den richtigen Leuten, durch ein paar Gags, du musst zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Die ganzen Fernsehkanäle sind voll mit Millionenspiel, Österreich sucht permanent Superstars, Deutschland dauernd Supermodels und alle suchen dauernd Rankings und Super. Das sind die Geschichten. Da ist jeder sozusagen bereit und jeder hat die Chance. Jeder kann in 2 Wochen Millionen haben, Karriere gemacht haben, prominent sein, ein Star sein. Und dort spielt sich das Leben ab. Jeder ist fähig, das zu werden, auch wenn er nicht singen kann, ist eh egal. Aber du kannst das morgen schon sein. Wenn man durch die Fernsehkanäle zappt, dann spritzt einem das aus jedem zweiten Kanal entgegen, dass es darauf ankommt. Von diesen debilen Seitenblicke-Sendungen mal ganz abgesehen, die als Sendungen natürlich nicht debil sind, weil sie ihr Publikum haben, aber die so sozusagen das Szenarium debiler Leute zeigen, aber sozusagen die natürlich in Dimensionen von Geld und Prominenz ganz vorne sind. Das ist gleichsam der Platz, wo alle hinwollen, irgendwann ins VIP-Zelt und irgendwie in die Seitenblicke. Da ist einfach das Kontrastprogramm die harte Arbeit. Ja, mit der harten Arbeit, ja, da hast du noch irgendwie ein paar Groschen am Konto, aber das ist nicht das, wo es wirklich umgeht und wo es wirklich losgeht. Deswegen muss alles mit diesen Varianten der ganz riesigen, internationalen, großen Karriere versehen werden. Selbst irgendwie ein Lehrjob muss eigentlich mit dem Flair versehen werden. Auch damit kannst du auf die Wall Street. Und wer sozusagen irgendwie einen Schraubenzieher in die Hand nehmen kann, der hat schon fast einen Computerkonzern erworben. Das heißt, das sind neue illusionäre Role Models, die überall da sind und die gleichsam das definieren, wo eigentlich die Wünsche hinfliegen und hinfallen bei all diesen, eine Art Las Vegasisierung, und deswegen nenne ich es eine Gambling Society. Das Gegenstück dazu ist natürlich, dass es so etwas wie eine Normalitätsphobie gibt. Wenn nur das zählt, das, was da dort in diesen Territorien passiert, in den VIP-Zelten und auf der Wall Street und bei den großen Börsen, und wenn du irgendwann als Student oder als Mittelschüler die richtige Homepage mal gemacht hast, dann kannst du sie 5 Jahre später um Millionen verkaufen. Alles das gibt es ja irgendwie nicht, und das ist gleichsam das, was man sieht. Dann ist auf der anderen Seite jede Art von Normalität lächerlich. Ne? Das heißt, es ist die Normalität der Verlierer in Wahrheit. Wenn du nicht im Alter von 25 Jahren deine erste Million gemacht hast, bist du eigentlich ein Loser. Das heißt, diese starke Verantwortung für individuellen Arbeits- und Lebenserfolg unter diesen Vorgaben, unter diesen hohen Levels, drängt natürlich zum Bluff, weil alle die normalen Menschen desavouiert werden. Ihnen wird dann die Anerkennung ganz massiv entzogen, weil irgendjemand, der normal lebt, wenn das, was zählt, die fiktive Welt von Idealgestalten, Stars, Superhelden, Paris-Models ist und die normalen Menschen sozusagen versickern, dann irgendwo in der Loser-Ecke. Das heißt, dort zählt Geld, Applaus, Erlebnis, und die Normalität der Verlierer bleibt weg. Das heißt, auch die normalen Lebensmöglichkeiten versickern da ein bisschen. Früher mal war das die Variante, ja, Automechaniker, ich werde Bauernhof übernehmen, werde Lehrerin. Jetzt spielt sich es auf dieser prominenten Ebene ab. Models, Friseur-Weltmeister, wenn schon nicht Fußballstar, Star-Architekten, IT-Gurus und ähnliches mehr. Das ist auch empirisch ganz gut belegt. Aus dem amerikanischen Bereich gibt es da ein paar sehr schöne empirische Studien über die Me-Generation, die dir auch zeigt, dass die Jugendlichen in breiter Front einfach überhöhte Erwartungen haben. Solche Fragen, wo werden sie in 5 Jahren oder in 10 Jahren sein? Also irgendwie sind dort dann 80% der Antworten liegen deutlich über dem Durchschnitt, über dem empirischen Durchschnitt, wo sie wirklich sein werden. Also einfach über überhöhte Vorstellungen. Sie blöffen sich ja auch alle selbst. Aber diese Normalitätsentwürdigung ist natürlich deswegen eine wichtige Geschichte, weil dann die normalen Leistungen entwürdigt werden. Also als Lehrer gewissermaßen den Kindern ganz normal Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen, was heutzutage ja selten geschieht, ist eine gute Leistung. Aber das ist ja nichts. Das ist nicht etwas, was dem Landesschulrat imponiert. Dort musst du schon irgendwie einen Zauber machen. Ne? Viele, viele Projekte und so weiter, auch wenn sie dann nicht lesen können. Aber oder Frauen, so eine ganz normale Frauen sozusagen, die irgendwie einen normalen Job machen und ganz normale Kinder haben, nicht? Die verblassen natürlich schmählich vor den Vorstellungen einer echten Powerfrau, die Landtagsabgeordnete ist, Marketingleiterin, die also zugleich Gipfelstürmerin ist und demnächst ein Klavierkonzert gibt und 5 Kinder hat, also die das und abends beim Roten Kreuz arbeitet. Also dort fängt es an, nicht? Da ist das, im Gegensatz dazu schauen alle anderen ziemlich schlaff aus. Das heißt, das sind sozusagen diese Normalitätsphobien, die da auftauchen. Die Aufmerksamkeitsgier in der Quotengesellschaft ist auch etwas, was nur mit Bluff erreichbar ist. Aufmerksamkeit ist eine der knappsten Ressourcen in dieser Gesellschaft. Es ist eine Propaganda und als solche eine Sensationsgesellschaft. Du kommst nur noch durch, wenn das sehr laut und sehr schrill ist und sensationell. Auch Zeitknappheit, und das ist ja alles angesprochen worden. Das heißt, einige Minuten Berühmtheit, auch da in die Medien kommen, das Idiotische von Talkshows verblasst vor dem Ruch der Prominenz. Wer im Fernsehen ist, ist prominent, das allein zählt. Und das gilt alle für die neuen Stars, die man nach ein paar Wochen schon wieder vergessen hat, für die Nachwuchshoffnungen, die keinen geraden Satz herauskriegen können. Ich habe sie schon angedeutet. Aber das gilt natürlich auch für alle anderen, dass man mit der Propaganda stark hineinfahren muss, damit man überhaupt noch wahrgenommen wird. Das gilt auch für Museen und für Orchester, für die städtische Straßenbahn und für den Wissenschaftsbetrieb. Wenn Sie heute sozusagen keine Fahrprospekte drucken, dann sind Sie auch als Wissenschaftler zunehmend irgendwo an der Peripherie gelandet. Das heißt, das ist ja der Bereich ist ja durchaus davon auch tangiert. Deshalb nützt man gleichsam auch die Gelegenheit, sich dort in irgendwelche komischen Nachbarschaften zu begeben. Das heißt, der Erfolg ist dann natürlich auch nur gewährleistet in sehr vielen Bereichen, wenn wir irgend so die Mediokrität maximieren können. Irgendwo haben ja sonderbare Leute haben immer die Vorstellung, dass ein starker Wettbewerb immer zur optimalen Qualität führt. Immer wenn ich dann Fernsehen sage, gibt es Irritation. Fernsehen führt offenbar nicht nach diesen Kriterien zu einer optimalen Qualität, sondern zu einer Optimierung der Mediokrität unter dem Gesichtspunkt eines Massenmarktes beispielsweise. Das ist was völlig anderes als irgendwie auf anderen Bereichen, wo man wirklich sagt, harter Wettbewerb auf dem Smart-Handy-Markt führt wirklich zu besseren Smart-Handys, mit denen man alles Mögliche machen kann, außer telefonieren. Aber es ist jedenfalls sozusagen da tatsächlich ein technischer Fortschritt noch da. Wenn das nach oben hin nicht geht, dann muss es nach unten hingehen. Selbst auf die andere Seite, wenn ich nicht blöffen kann, um mich in die Prominenz hinein zu blöffen oder wahnsinnig viel Geld zu machen, dann muss ich wenigstens auf der Opferseite blöffen. Da muss ich sozusagen mich als extremes Opfer darstellen. Frauen als Geschlecht sind sowieso Opfer, nicht weiter erläuterungsbedürftig. Ausländerinnen und Ausländer sind Opfer, Autofahrer sind Opfer, weil sie vom Staat finanziell ausgenommen werden. Fußgänger sind Opfer der Autofahrer und der Radfahrer. Nichtraucher sind Opfer der Raucher, ist klar. Raucher sind Opfer der Nichtraucher, weil sie jetzt in der Kälte stehen müssen und sich eine Lungenentzündung holen. Jugendliche sind Opfer der Getränkeindustrie, die ihnen Fruchtsäfte mit Alkohol verkauft. Bauern sind Opfer, weil ihnen demnächst die großen Förderungen der EU gestrichen werden. Alleinerziehende sind Opfer, ist eh klar. Die Alten sind Opfer, weil sie scheel angesehen werden mit den großen Pensionen. Die Jungen sind Opfer, weil sie keine Pension mehr bekommen werden. Und die in der Mitte sind Opfer, weil sie beide bezahlen müssen. Das heißt, Eltern bringen das Opfer, Zahler für die zukünftige Pension bereitzustellen. Singles sind Opfer, weil sie Single sind. Studierende sind Opfer, wenn sie Studiengebühren zahlen müssen. Aber sie sind auch Opfer, wenn sie keine Studiengebühren zahlen müssen, weil dann sind sie leichtsinnig mit ihrem Zeitumgang und dazu werden sie verführt. Wer kein Opfer ist, ist deswegen ein Opfer, weil er ein Opfer bezahlen muss. Das heißt, je mehr man Opfer ist, desto mehr kann man sich auch dem Marktdruck entziehen. Und wenn Sie so quasi, Sie können das unendlich verlängern, die ganze Liste, jeden Tag in der Tageszeitung sind die Opferlitaneien da, wer gerade das Opfer des Tages ist. So lassen sich auch multiple Opferidentitäten aufbauen. Jeder ist ja sozusagen ein vielfaches Opfer in einer Rundum-Betrachtung. Das aber sozusagen ist auch eine ganz komfortable Geschichte, wenn man weiß, dass die ganze Welt so gemein ist zu einem, dann kann man auch schon wieder ganz komfortabel leben. Nächste Bluff-Kategorie, Wissen, Wissenschaft, Bildung. Das ist gar nicht weiter erläuterungsbedürftig. Diese spätmoderne Gesellschaft ist eine Wissensgesellschaft und alle wollen Bildung derzeit, was immer sie darunter auch verstehen. Aber sozusagen auf der festen Plattform, dass jeder alles kann, jeder zu allem berechtigt ist und dass nur ein richtiges Coaching braucht, damit jeder durch alle Kanäle irgendwie durchgehen kann und alles selbstverständlich in Spitzenqualität und auf Exzellenzniveau. Wenn Sie nur wenigstens schreiben könnten am Schluss. Wir stellen aber immer mehr Zertifikate aus, von denen wir wissen, dass sie nicht einmal das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt sind, aber wir verbessern damit die Bildungsstatistiken und die Erfolgsquoten von Bildungspolitikern. Und das Letzte ist auch eine ganz offensichtliche Geschichte. Der Bluff beschränkt sich ja nicht auf diese Dinge, der Bluff greift ja auch auf die Körper zu. Das ist dann doch etwas relativ Neues, dass man nicht nur Körper äußerlich dekorieren und bemalen muss und soll, sondern dass, wenn man im Spiel um Identität, Geld und Glück mitspielen will, auch die entsprechende Körperlichkeit vonnöten ist. Es ist nicht mehr tolerierbar, nicht schön zu sein. Das wird vorwerfbar. Es ist nicht nur faktisch und empirisch auch gut belegt, dass schöne Männer und Frauen besser Karriere machen, trotz der gleichzeitigen Epidemie der Fettleibigkeit jetzt. Aber der Körper ist auch zum Kult geworden. Sündenfreiheit wird als Ideal durch den Waschbrettbauch ersetzt. Und Ernährungsberater werden Glaubensvermittler statt Tagesgebet, Fitnesslauf. Der Körper wird also zur Option wie alles andere auch. Wer immer noch irgendwelche komischen Ohrwascheln oder Nasen hat oder so etwas, der ist einfach nachlässig sich selbst gegenüber, denn man kann den Körper gestalten und man kann mit ihm auch blöffen. Schönheit ist machbar. Wenn die Fitness anstrengend wird, dann geht es eben direkt, dann wird die ästhetische Sollensnorm auch mit chirurgischen Mitteln zurechtgeschnipselt. Man ist jedenfalls für die Verhübschung des eigenen Körpers zunehmend verantwortlich. Auf unterschiedliche Art und Weise. Das bedeutet, dass man die Schönheitshysterie verlangt, dass man bis in die Demenz hinein ohne Falten leben soll. Wenigstens das Gesicht muss glatt sein, auch wenn das Gehirn schon Wellen wirft. Demnächst werden wir ohnehin ewig leben und dann wird es also noch schlimmer, die ganze Geschichte. Deshalb haben sich alle an die Körperarbeit zu machen. Piercing, bräunen, joggen, abschmirgeln, aufblasen, Bodyfarming, Styling und Skalpell. Mittelalterliche Folterkammer ist nichts dagegen. Das heißt, die Bedeutung der wesentlichen Ressourcen, Botox und Silikon in der Bluff-Gesellschaft ist nicht erläuterungsbedürftig. Früher ging es ja nur um die Barbies, jetzt kommen dann auch die Kens dazu. Jede fünfte Person auf dem Tisch der Schönheitschirurgen ist ein Mann. Absaugen von Fett, Aufbau von Fußballerwadeln, Korrekturen von Ohren, Nasen, Lippen, Lidern, alles das muss rundum irgendwie stattfinden und hier und da geht die Sache dann fürchterlich schief. Meistens geht die Sache sogar schief, wenn man sich nämlich langsam ein bisschen einschaut, auf diese immer gleiche Lippenform beispielsweise, die kein Lächeln mehr gestattet, aber irgendwie als schön angesehen wird, dann sieht man schon, welche sonderbaren Fassaden und Potemkinschen Gesichter hier aufgebaut werden. Das heißt, kurz und gut, die Argumentation war, das Selbst, die Identität, das ist gleichsam das Problem der Gegenwart, der Aufbau unter diesen Bedingungen. Und dort, wo wir dann irgendwie versuchen, einen etwas festen Boden zu finden, haben wir dann quasi das Gegenstück. Die Maske bedeutet gleichsam das Wort von diesem Konformismus, von der Typisierung, von dem, dass dann alle in gewissem Sinn gleich in ihrer Originalität sind. Sonderbares Paradoxon. Und diesen Gegensatz zu überbrücken, diesen Spalt zu schließen, dazu brauchen wir dann ziemlich viel Bluff, der sich auf unterschiedliche Weise darstellen lässt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.